Nachdem wir den grünen psychogenetischen Teil, also Block natürlich, beendet haben, können wir uns jetzt leisten, in die Untiefen des dunkelrosa animalisch-zoologisch-anthropologischen Blocks überzugleiten. Und
dabei wird es darum gehen, dass das Tier im Unterschied zum Menschen nicht davon geplagt wird, in seiner Psychogenese einen immer zerstückelteren Körper zu erfahren, sondern im Gegenteil, man wird sehen, dass das Tier sich in viel sorgloserer Weise in einer Sphäre der Wohlvertrautheit bewegen kann.
Das heißt, wir werden nun von unseren Abschweifungen zu Bildern absehen und vorerst näher bei Lacan bleiben.
Frau Kadi, dürfen wir bitten?
Dieser Topos von Innenwelt und Umwelt, das stammt ziemlich sicher von Jakob von Uexküll, 1909, Umwelt und Innenwelt der Tiere, das hat Lacan ziemlich sicher gelesen. Und es beschreibt die Spezifität des je eigenen Verhältnisses zwischen Umwelt und Innenwelt bei Tieren, dass man das nicht ganz allgemein für alle Tiere gleich beschreiben kann, sondern dass sich da auch in Anführungsstrichen individuell sowas wie ein eigenes Verhältnis herstellt. Und zwar ist das Wichtige dabei, dass sowas wie eine Gegenwelt im Inneren aufgebaut werden muss. Die neuronalen Reize würden nämlich das Tier nicht in die Lage versetzen, den Gegenstand, den es wahrnimmt, zu verorten. Und um diese Verortung zu ermöglichen, sagt von Uexküll, wird ein Spiegelbild im Inneren hergestellt von der Umgebung. Und auf diesem Spiegelbild erfolgt dann die Verortung. Das heißt, dieses Spiegelbild ist so eine Art von Schutz vor direkter Erregung von außen. Ein Weltspiegel im zentralen Nervensystem, was dann dazu führt, dass das Tier nicht vor seinem Feind, sondern vor seinem Feindbild flieht. Wobei, was Lacan betrifft, jetzt ganz wichtig ist zu sagen, dass er sich für den Menschen absetzt von einer solchen Betrachtung. Ja. Also der Mensch ist nicht mehr in diesen Zirkel zwischen Innenwelt und Umwelt eingelassen, was aber gleichzeitig dann auch zu seiner Verunsicherung führt. Also der Bruch der Dynamik zwischen Innenwelt und Umwelt zieht, wie Lacan sagt, eine unerschöpfliche Quadratur von Ich-Prüfungen nach sich.
Ja, und wenn wir das Ganze jetzt einfach einmal ein bisschen umformulieren und der Theorie von Uexküll ein bisschen folgen, dann könnte man sagen, also der Theorie von Lacan und Uexküll, dass die Tiere sozusagen, obwohl es Feinde gibt, also natürliche Feinde, sie sich einfach in einer vertrauten Umgebung bewegen und die Umwelt ihnen prinzipiell nicht fremd ist, sondern einfach eine, wie schon gesagt, vertraute Umwelt. Und ein Mensch aber eben durch diese Verunsicherungen oder durch dieses nicht mehr zirkuläre Verhältnis von innen und außen prinzipiell in seiner Beziehung zur Umwelt einmal aus so einer Wohlvertrautheit herausgeworfen ist. Das ist ja, also es gibt andere Theorien oder andere Leute würden vielleicht da eher sagen, prinzipiell ist der Mensch einmal wohlvertraut in seiner Umgebung und sozusagen das ist der Startpunkt, von dem er ausgeht. Die Entfremdung passiert erst so nach und nach, aber nach dieser Theorie von Lacan schaut es ja fast so aus, als ob der Mensch einfach prinzipiell, dadurch, dass er kein Tier ist, aus so einem wohlvertrauten Umgang mit seiner Umwelt einmal herausfällt. Das heißt natürlich auch, dass sich dann für den Menschen ein anderer Status des Bildes ergibt, wenn man einmal dieser Theorie folgt, dass es quasi solche inneren Spiegelbilder gibt, dann würde ja das, was eben für die Tiere ein Schutzschild ist und sozusagen sie in ihrem ruhigen Lebenslauf beschützt, gerade das wäre ja eben für den Menschen dann ein Instrument oder ein Mittel, das eher in das andere Teil umschlägt. Und die Frage ist, ob sich da aus dem anderen Verhältnis von innen und außen ein anderer Status des Bilds ergibt oder ob sich durch das Bild oder durch die andere Rezeptionsweise des Bildes eine andere Situation von innen und außen beim Menschen ergibt.
Dabei ist allerdings zu beachten, dass das Feindbild im Tier selber ja eigentlich nur ein Postulat ist. Also diese Spiegelung der Welt im Inneren des Tiers, das Feindbild, vor dem es flüchtet, ist ja nichts anderes als eine Chimäre.
Man sieht ja nicht hinein.
Von Bildern im Kopf spricht Lacan in einem ganz spezifischen Sinn. Und zwar ein bisschen auch angelehnt an diese von Uexküll-Geschichte, dass nämlich Psychochirurgen, das sagt er im Spiegelstadium, darauf gekommen sind zur damaligen Zeit, dass sich auf der Hirnrinde der menschliche Organismus abbildet, dass sie ganz in der Mitte oben sehr groß die Hände haben und dass das dann ganz systematisch nacheinander auf der Hirnrinde angeordnet ist und dass so etwas entsteht wie ein Homunculus. Homunculus insofern, als die Hände viel größer repräsentiert sind, der Mund ist riesig groß repräsentiert, sensibel nämlich, während die Zehen nur einen klitzekleinen Bereich einnehmen. Das heißt, es gibt sehr wohl eine Vorstellung von einem Bild im Kopf, aber das ist die Abbildung der Endungen der sensiblen Erregungsleitungen von der Körperoberfläche auf das Gehirn.
Pasa que el tiempo se acaba. Eso es mi todo, no pierdo nada. Pasa que el tiempo se acaba.
grundsätzlich ist dazu zu sagen, dass man wahrscheinlich hier eine generelle Unterscheidung einführen müsste, da Bilder im Kopf oft als mentale Bilder verstanden werden, so wie wenn ich ein Bild betrachte, dieses Bild einmal in mir aufnehme und dann eventuell durch Erinnerung noch einmal betrachte. Im Gegensatz dazu sind Bilder im Kopf, so wie sie Lacan nennt, neuronale Strukturen, die mir im Unterschied dazu sind Bilder, so wie sie Lacan nennt, vielmehr neuronale Strukturen, die den Menschen als Bild im Kopf noch einmal darstellen.
Also nicht irgendwelche Bilder von außen, die dann durch geheimnisvolle Transformationen in immaterielle Wesenheiten dann als Bildgeister im Kopf herumspuken, sondern sozusagen der Homunculus im oder das Bild im Kopf sozusagen ist ein Bild, das alle Bilder erzeugen kann, weil die Sinnesorgane noch einmal auf der Hirnrinde projiziert erscheinen. Das heißt, theoretisch könnte man dann vielleicht, ich weiß nicht, wie viel vom Magen hinauf projiziert wird, aber vielleicht auch den Apfelstrudel vom Nachtisch noch auf der Hirnrinde sehen, oder ein anthropomorpher Wolf könnte vielleicht dann ein doppeltes Rotkäppchen in sich tragen, also einerseits real im Magen und noch einmal so intern auf die Hirnrinde gespiegelt, eine neue Form der Magenspiegelung.
Soweit ich weiß, haben wir nicht so viele Nerven, also wir sind nicht so sensibel im Magen, deshalb wird er auch nicht sehr groß sein, aber wir sprechen ja auch, also manche Dinge, die wir in den Magen schütten, steigen uns schon in den Kopf.
Das erzeugt dann andere Druckbilder, falls es wirklich zu so starken Schüttvorkommen kommt.
In der analytischen Tradition sind die mentalen Bilder durchaus, in der analytischen Tradition sind die mentalen Bilder recht verpönt. Es ist
Wittgenstein wehrt sich dagegen, dass wir von etwaigen Dingen, die wir wiedererkennen, ein konkretes Bild im Kopf tragen. Wobei wir hier natürlich Lacan zu Ehren auch sagen müssen, dass ein solcher Homunculus, der die Sensibilität der verschiedenen Körperregionen abbildet, auch kein solches im Sinne der Tradition da von den Analytikern verpönten mentalen Bildern ist. Also keines der von den Analytikern bekämpften mentalen Bilder ist.
Damit, liebe Zuseherinnen und Zuhörer,
hier sind wir möglicherweise schon
im neurotischen Block,
schon im psychotischen Block gelandet. Angelangt, wie Sie gemerkt haben.
Angekommen.
Die neuronalen Strukturen, die sich also im Gehirn spiegeln, sind vielmehr ein Unterfutter der Wohlvertrautheit, wie sie für das Tierreich behauptet werden kann.
Obwohl, wenn man das Ganze noch einmal auf Wittgenstein rückbindet, er ja aber sagt, dass wenn man über Bilder im Kopf nachdenkt, dann ist so eine Fragestellung, ob jetzt konkret physiologisch Bilder im Kopf existieren können, eine Verschiebung der Fragestellung und nach Wittgenstein keine genuin philosophische Frage mehr, weil das eher eine kausale Frage der Naturwissenschaften, also eine Kausalfragestellung der Naturwissenschaften ist und mit dem nicht mehr zusammenhängt, wie Wittgenstein sich die Funktion von Bildern erklären will. Und darum steht das Ganze auch, also steht Wittgenstein irgendwie ein bisschen windschief zu Lacan, weil solche neuronalen Prozesse dem Wittgenstein relativ egal sind. Ihm ist wichtiger, wie in dem gesamten Erkenntnisprozess und vor allem in den Erinnerungsprozessen die Bilder funktionieren, was aber jetzt immer noch nicht der Frage Klärung verschafft hat, warum eventuell der Wolf das Rotkäppchen als Feindbild sehen könnte und aber ein Mensch
Naja, wir könnten ja auch zum Beispiel Fressbilder annehmen. Also nicht Feindbilder, sondern Fressbilder.
Vielleicht Bananen für die Schimpansen vor dem Spiegel oder irgendetwas ähnliches. Babybrei und Schimpansenbananen.
Schwierig.
Die Stellung zwischen Wittgenstein und Lacan muss man also, könnte man durchaus eine anamorphistische nennen, eine Windschiefe in dem Sinn, dass neuronale Strukturen als Bilder im Kopf nicht unter die Kritik der mentalen Bilder im Kopf bei Wittgenstein fallen würde.
Aber trotzdem jeder Schimpanse sofort seine Banane wiedererkennt.
Dabei ist zu beachten, dass der Homunculus der Banane
sicher nicht vom Gorilla stammt.
Sehr schön.
Nachdem jetzt aber alle Sendungsgestalter in Privatpsychosen und Neurosen versunken sind, ist es vielleicht besser, wir brechen diese Sendung an dieser Stelle ab und begeben uns alle in Analyse.
Jetzt kommt der Bär, der Wolf, der Gorilla.
Also damit wir jetzt vielleicht mal ein bisschen auf die metaphorische Ebene vom Bild kommen, sozusagen der Lacan hat ja ganz stark daran gearbeitet, dass er ein Bild von sich erzeugt in Form, wie soll man sagen, als Repräsentation oder einfach als gewisser Imago von Lacan. Also erstens das. Und zweitens, also das ist jetzt wirklich überhaupt nicht pejorativ. Es ist nur bei den Aufnahmen von den Seminaren oder von den späten Seminaren, wo er eben mit den langen Redepausen und den Schals und sowieso, nachdem er ja einmal das Schimpansenbeispiel bringt und sagt, auf der, die sind ja eigentlich viel intelligenter als wir, weil die drehen sich um und sagen, okay, das ist nur ein Bild und sowieso. Das ist jetzt ganz blöd, aber es hat den Eindruck gemacht, als ob der Lacan selbst wirklich also Stehstatue wie ein Gorilla. Wirklich, ja. Er steht.
Mit dem Pelzmantel, oder?
Nein. Er steht immer so am Schreibtisch und zieht den Kopf so ein und redet dann wieder und richtet sich wieder ein bisschen auf und wirklich so mit den Fäusten so aus den gebeugten Armen und wieder Pausen und dann so wieder mal so ein halb befehlendes oder so unstimmiger Ton, oder wie soll man sagen, so
unwirsch.
Ja, genau, so ein unwirsches Verhalten wieder und dann wieder so die Kopf fliegen und es ist ganz steil. Also es ist
ja klar, also ich meine, wenn man sich an sein Erscheinen halten würde, dann müsste man sich relativ rasch abwenden wieder von ihm.
In zwei Wochen gibt es wieder gesagt, gedacht, inzwischen.
Schauen Sie mal kurz ab.
Estoy en la pista, me siento como el hijo del conquista. No me hagas respeto. recoger lo que crecía. Los puercos quieren soplar mi casa, pero estoy por abajo con mi grasa. Se ponen bravos porque no estoy ahí. Estoy en mi Cadillac, hace tiempo que me fui. Soy el pirata, pilote del bote. Cuando estoy, ando como un papalote. Corre de la luz de la chota. Cree lo que no ves, cree en la nota. Mira, pero no te vuelvas loco. Negro como yo, ya perdió su coco.